Die Kieler Kurvenschubser. Moin André.
Moin Micha.
Glück auf und moin moin liebe Zuhörer. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode. Bevor wir mit dieser anfangen, müssen wir nochmal kurz auf die letzte eingehen. Da haben wir über den flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland gesprochen und die Auswirkungen dessen Einführung auf den Bereich der geringfügigen Beschäftigung, also auf die Minijobs. Und wie wir in der letzten Folge versprochen hatten, reichen wir jetzt nochmal was nach. Wir hatten einen Zeitungsartikel zitiert oder wir hatten uns auf einen Zeitungsartikel bezogen aus der, ich weiß nicht mehr, irgendwas Handwerkszeitung, in der war beschrieben, mit was für einer Erhöhung des Mindestlohns gerechnet wird für 2019. Und da hatten wir gesagt, sobald klar ist, wie sich der Mindestlohn im kommenden Jahr entwickelt oder wie er angepasst wird, dann reichen wir das hier nach. Deswegen wollen wir das tun. Ende Juni hat die Monopolkommission ihren zweiten Beschluss veröffentlicht. Den kann man auf deren Webseite einsehen. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Und zweiter Beschluss heißt der, weil 2015 wurde der Mindestlohn ja eingeführt, also zum 1. Januar 2015. Und im Zwei-Jahres-Rhythmus wird dann der nominale Mindestlohn wohl immer angepasst, üblicherweise. Und alle zwei Jahre geht dann die Monopolkommission hin und veröffentlicht eben so einen Beschluss darüber, wie der Mindestlohn angepasst werden soll. Dann haben sie 2016 haben sie ihren ersten Beschluss veröffentlicht für die Anpassung zum 1. Januar 2017 und deswegen ist das jetzt der zweite Beschluss in der Geschichte der Mindestlohnkommission. Ja, und zum 1. Januar 2019 wird der Mindestlohn von aktuell 8,84 Euro brutto pro Stunde angehoben auf 9,19 Euro brutto pro Stunde. Das ist genau das, was vorhergesagt worden war. Ja, wir hatten ja erklärt, dass die Entwicklung des Mindestlohns sich orientiert an der Entwicklung des Tarifindexes, der, glaube ich, vom Statistischen Bundesamt herausgegeben wird. Und dieser Tarifindex, der war bereits veröffentlicht worden. Und so kamen die Leute, die versucht haben, da eine Prognose abzugeben, eben auf 9,19 Euro. Das hatten wir zitiert und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Also ab dem 1. Januar des kommenden Jahres beträgt der Mindestlohn 9,19 Euro.
Das ist ja ein Anstieg, der die Inflation schon übersteigt, ne?
But it don't matter who said or how it's been said, it's still just basic economics.
So, wir hatten gerade ein paar technische Probleme, deswegen mussten wir da kurz schneiden. Machen wir an der Stelle einfach weiter. Was ich erklären wollte, war, oder nicht erklären, aber was ich berichten wollte, war, dass zum 1. Januar 2019 der nominale Mindestlohn in Deutschland auf 9,19 Euro angehoben wird. Und im Gegensatz zu den vier Jahren davor wird es jetzt aus irgendeinem mir unbekannten Grund nicht mehr so gehandhabt, dass dieser Mindestlohn dann immer für zwei Jahre bestehen bleibt, sondern es soll dann zum 1. Januar 2020 eine weitere Erhöhung kommen. Und zwar wird der Mindestlohn dann auf 9,35 Euro brutto pro Stunde erhöht. Wie gesagt, warum weiß ich nicht, weil ich es nicht nachgelesen habe. Aber wer auch immer es nachlesen möchte, der kann es sicherlich tun. Den Link packe ich in die Shownotes. Mit Link meine ich die URL der Webseite der Mindestlohnkommission. Da findet man den Bericht oder den Bericht zum zweiten Beschluss. Das ist eine PDF mit 180 Seiten oder so. Ich glaube, da wird auch allgemein die Aufgabe der Kommission erklärt und letztendlich dann natürlich die Beschlussfassung. Was ich in der letzten Folge schon mal gesagt hatte, war, dass bei der letzten Runde eine Tariferhöhung oder Tarifänderung im öffentlichen Dienst schon vorweggenommen worden war. Das passiert jetzt scheinbar wieder. Also die jetzige Entscheidung basiert auf dem Tarifindex für die Jahre 2016 und 2017. Und in der ersten Hälfte von 2018 ist es, ich weiß gar nicht, ich habe es, glaube ich, nicht mitgekriegt, aber eventuell zu einem neuen Abschluss im öffentlichen Dienst gekommen. Mhm. Und diese Entwicklung wird jetzt schon mit vorweggenommen. So. Gut, wie auch immer, wer mehr dazu wissen möchte, kann sich ausführlich informieren. Wir verlinken den Bericht. Gut. Achso, worauf ich jetzt nicht mehr eingegangen bin, unserem Aussetzer, hattest du noch gemutmaßt, dass die Erhöhung des Mindestlohns über der Inflation liegt?
Genau. Ja. Was die Inflation anbelangt, sind wir jetzt ja aktuell bei einem Niveau von etwa 2%, etwas mehr als 2%. Das ist leicht der Anstieg in der Inflationsrate im Vergleich zu der jüngeren Vergangenheit. Könnte vielleicht auch etwas damit zu tun haben. Und, Das wären ja dann auch immerhin, wenn ich richtig rechne, mehr als 2%, dieser Anstieg von ja etwa was 30 Cent oder so, glaube ich, ne?
Ja, 35 Cent, also von aktuell 8,84 € auf 9,19 €, also 35 Cent.
Das sollte mehr als 2% sein, auf jeden Fall. Insofern das sogar ein realer Anstieg des Mindestlohns.
Das ist sogar mehr als 3%.
Insofern ja auch eine Partizipation an dem allgemeinen Kaufkraftzuwächsen in der Ökonomie.
Ja. Wobei hier natürlich, also um das nochmal zusammenzufassen, 2015 wurde der Mindestlohn eingeführt. Nominal wurde er dann zweimal für jeweils 2 Jahre auf eben dem Niveau festgehalten. Erst 8,50 €, dann 8,84 €. Jetzt wird er nach 4 Jahren auf 9,19 € erhöht und nach 5 Jahren dann auf 9,35 €. Also die Erhöhung auf 9,19 € kommt jetzt nach 2 Jahren des konstanten nominalen Mindestlohns.
Okay, klar. Ja? Insofern ist natürlich auch ein gewisser Aufholeffekt mit drin. Ja.
Ja. Gut, dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit, bevor wir richtig einsteigen. Und zwar betrifft dies die Plattform füd.de. Also für die Leute, die es nicht kennen, fyyd.de. Das ist ein Verzeichnis oder ein Katalog für Podcasts. Wo ihr auch diesen Podcast findet und den Sammelfeed der Graukaue. Und diese bei Füd gibt es verschiedene Tools, die ich sehr praktisch finde. Eines davon ist, dass man als Benutzer dieser Plattform Sammlungen erstellen kann. Das habe ich auch getan. Also Sammlungen bedeutet einfach Sammlungen von Podcasts, also nicht einzelnen Podcast-Episoden, sondern einfach von Podcast-Serien. Und da habe ich eine Sammlung erstellt für deutschsprachige Ökonomie-Podcasts. Da ist unter anderem natürlich auch dieser hier enthalten und aktuell 2 andere. Und die Sammlung heißt einfach Ökonomie. Und dann habe ich noch eine 2. Sammlung erstellt, die heißt Economics. Und wie man schon vermuten kann, ist das dann dementsprechend eine Sammlung englischsprachiger Ökonomie-Podcasts. Ich glaube, da sind aktuell 6 oder 7 Einträge drin. Ich werde das Netz noch mal ein bisschen weiter durchsuchen nach anderen Ökonomie-Podcasts, die mir aktuell noch nicht bekannt sind. Oder Podcasts mit mehr oder weniger ökonomischem, volkswirtschaftlichem Bezug. Die beiden Sammlungen sind in den Shownotes natürlich verlinkt. Und außerdem ein weiteres Tool bei Füd ist das, dass man Kurationen erstellen kann. Ja, und im Gegensatz zur Sammlung ist eine Kuration eben nicht eine Liste verschiedener Podcast-Serien, sondern eine Liste verschiedener Podcast-Episoden, also einzelner Episoden aller möglicher Podcasts. Und dort habe ich eine Kuration erstellt, die ich Kurvenschubser Plus genannt habe. Und die dient einfach dem Zweck, dort Episoden fremder Podcasts aufzulisten, auf die wir hier in unserem Podcast mal verwiesen haben. Zum Beispiel haben wir in der Episode, die wir zur Gender Earnings Gap gemacht haben, da haben wir auf diese Studie verwiesen zu Uber, ne, also dem Rideshare-Unternehmen. Und da hatte ich erwähnt, dass Freakonomics, ein englischsprachiger Podcast, dazu eine komplette Episode gemacht hat. Die habe ich bei dieser Kuration hinzugefügt. Und in dieser Kuration erscheinen die Episoden dann nicht mit dem Datum ihrer ursprünglichen Erscheinung, sondern mit dem Datum, an dem ich diese Episode zu dieser Kuration hinzugefügt habe. Das heißt, wenn wir eine neue Episode des Kurvenschubser-Podcasts veröffentlichen und da auf eine fremde Episode verweisen, ja, dann werde ich diese kurz nach der Veröffentlichung unserer Episode dort bei der Kuration hinzufügen. Und wenn ihr euch weiter informieren möchtet, also wenn ihr mehr zu einem Thema hören möchtet, beziehungsweise eben genau diese Episode, auf die wir verwiesen haben, dann taucht die eben im Kurvenschubser Plus Feed auf. Achso, also diese Kuration kann man ganz normal im Podcatcher abonnieren, so wie alle anderen Podcasts auch. So. Soweit, so gut. Dann können wir einsteigen, würde ich sagen.
Sehr gern.
Wir hatten uns überlegt, dass wir in dieser Episode so ein bisschen eine Grundlage schaffen wollen für die Dinge, über die wir vielleicht in der Zukunft nochmal sprechen. Und zwar wollten wir so ein bisschen erklären, wie Ökonomen sich die Welt vorstellen, beziehungsweise wie sie ihre Modelle aufbauen, die sie dann verwenden, um die Welt da draußen zu erklären. Das ist vielleicht ganz allgemein recht interessant, aber das ist auch so eine Sache, die lernt man während des VWL-Studiums, also wenn man sich bereits dafür entschlossen hat, VWL zu studieren. Und ich habe das immer wieder gemerkt bei den Studenten, dass sie sich eben in diese Denkweise oder dass sie sich an diese Denkweise erstmal gewöhnen müssen. Ich glaube, das ging mir damals ganz ähnlich. Also ich habe auch irgendwann beschlossen, dass ich Volkswirtschaftslehre studieren möchte. Ja, und wie so ein Studium dann tatsächlich funktioniert und was einem dabei gebracht wird. Ja, da kann man sich natürlich vorher informieren, aber vieles versteht man natürlich dann erst im Laufe des eigentlichen Studiums.
Auf jeden Fall. Und in der Regel ja auch noch nicht vollständig im ersten Semester, zumindest ging es mir so, dass man natürlich dann vielleicht schon die Implikationen verstehen kann, das mag sein, und vielleicht auch, wie sie abgeleitet werden, aber die grundsätzliche Denkweise, ne, also das Gerüst der Modellierung, wie die Welt auch gesehen wird allgemein, das kriegt man eigentlich aus meiner Sicht erst so richtig im Laufe des späteren Studiums verinnerlicht, ne, dann wirklich schon ein paar Semester auf dem Buckel hat.
Ja. Ja, und das Pferd wird teilweise auch von hinten aufgezäumt, ne? Was nicht grundsätzlich falsch ist, sondern ja wahrscheinlich sogar Sinn macht. Aber im ersten Semester bekommt man so eine ungefähre Idee davon, wie ökonomische Modelle aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Aber
man kommt in der Regel zunächst mal mit den Ergebnissen in Kontakt, ne? Und nicht mit den Methoden, die benötigt werden, um sie zu gewinnen.
Genau, also man.
Das ist, was du meinst, mit das Pferd von hinten aufzäumen. Dass man im Grunde eben nicht den üblichen Gedankenweg geht, den die Erfinder dieser oder jener Theorie gegangen sind, sondern dass man sich im Grunde erstmal mit ihren Enderkenntnissen beschäftigt und nicht mit dem Weg, wie sie dorthin gekommen sind.
Genau. Das heißt, die Studenten, und damit haben die wirklich große Probleme. Und wenn ich in der dritten Person jetzt spreche, ja, dann gilt das wahrscheinlich für mich damals als Erstsemesterstudent genauso. Ja, aber für die Studenten ist es schwierig, sich zu Beginn ihres VWL-Studiums erstmal daran zu gewöhnen, im Rahmen solcher ökonomischer Modelle zu denken. Also wir stellen die dann vor, in den Vorlesungen werden die vorgestellt, in den Übungen werden die weiter behandelt. Und diese Modelle, einfach weil sie Modelle sind, abstrahieren natürlich sehr stark von der Realität. Und es werden diverse Annahmen getroffen, vereinfachende Annahmen, die es einem ermöglichen, diese ganze Komplexität irgendwie zu reduzieren und eben die Realität runterzubrechen auf ein Modell, was dann aber irgendwie verständlich und nachvollziehbar ist. Und all diese Annahmen, die man trifft und die ganze Mikrofundierung, mit der beginnen wir ja nicht, sondern wie du gesagt hast, man wird erstmal mit den Ergebnissen konfrontiert oder mit der letztendlichen Anwendung. Ja, also das das Erste, was Studenten sehen, ist wahrscheinlich ein Angebots-Nachfrage-Diagramm. Also es wird ein bestimmter Markt betrachtet. Ja. Es gibt eine Angebotsseite, eine Nachfrageseite. Dann wird gesagt, das Angebot, also die angebotene Menge ist steigend im Preis, die nachgefragte Menge ist fallend im Preis. Warum? Ja, lernt ihr später noch? Ja, nehmen wir das an? Ja, oder das ist nicht die Annahme, das resultiert aus Annahmen. Die unterrichten wir jetzt aber noch nicht im Detail. Ja, und wenn wir ein solches Modell haben, dann schaut mal, so und so funktioniert das und das sind dann die Ergebnisse. Und in späteren Fachsemestern geht man dann immer genauer auf diese Fundierung ein.
Genau.
Und es ist, ja, dann lernt man erst genauer zu verstehen, was im Rahmen dieser Modelle überhaupt funktioniert, ne?
So, und besonders verheerend finde ich das bei den normativen Implikationen, ne? Also wenn es jetzt um sozusagen die Pareto-Effizienz von Märkten geht, mal als spezifisches Beispiel, oder generell halt die Wohlfahrtskonformität von bestimmten Marktergebnissen, beginnt man ja oft dann auch eben mit dem Ergebnis, dass man sagt, naja, gemeinhin wird man auf Wettbewerbsmärkten eben zu einem Pareto-optimalen Zustand hinstreben. Mhm. Aber eben das Rüstzeug, um zu verstehen, warum das so ist und eben auch in welchen Fällen das vielleicht nicht so ist, wenn nämlich gewisse Annahmen verletzt sind, das wird einem dann in der Regel erst entweder im Laufe noch eines Einführungskurses vermittelt oder eben sogar erst in späteren Kursen. Das finde ich vor allem problematisch, ne? Dass man damit natürlich auch gewisse Erkenntnisse, die zwar in diesem oder jenem Fall valide sein mögen, kaum einordnen kann, weil man nicht weiß, wie die zustande gekommen sind.
Ja, ganz genau. Das ist, das muss man wirklich, wenn man diese Vorlesung hält, das muss man wirklich klar machen, dass der Wettbewerbsmarkt oder dass die vollkommene Konkurrenz letztendlich ein theoretisches Konstrukt ist. Und dass es draußen in der realen Welt, wo es unzählige verschiedene Märkte gibt, wahrscheinlich nicht einen einzigen Markt gibt, der tatsächlich vollkommene Konkurrenz aufweist. Mhm. Weil wenn man mal die Bedingungen durchgeht, die notwendig sind, um sowas wie vollkommene Konkurrenz zu haben, in seiner reinen Form, wird man feststellen, dass das vollkommen unrealistisch ist. Genau. Was nicht heißen muss, dass alle Märkte weit davon entfernt sind, so, aber ja, selbst in dieser Einführungsveranstaltung sollte man doch sicherlich darauf hinweisen, dass das eben ein theoretisches Konstrukt ist und dass sich Ökonomen durchaus bewusst sind, dass es sowas wie Marktversagen oder Marktunvollkommenheiten gibt, die eben dazu führen, dass dieses Pareto-Kriterium eben nicht greift, ne? Oder dass das Marktergebnis nicht Pareto-optimal ist.
Es gibt ja auch allgemein so die Tendenz, erstmal mit den Extremfällen anzufangen. Du hast schon gesagt, vollkommene Konkurrenz ist insofern natürlich ein Extremfall, weil man da ja streng genommen von einer unendlichen Zahl an Anbietern und Nachfragern ausgeht, die sich auf dem Markt tummeln. Das kann natürlich wörtlich gesehen gar nicht in der Realität erfüllt sein. Auf der anderen Seite andere Extremfälle, Monopol ist auch in der Reihenform relativ selten. Ist jetzt nicht gerade ein öffentliches Monopol, da ist klar, aber auf privaten Märkten ist jetzt wirklich ein reines Monopol, wo wir wirklich nur einen einzigen Anbieter haben aber auf der anderen Seite eine große Zahl an Nachfragern ist auch ja relativ selten. Aber trotzdem sind es eben diese Extremfälle, die zuerst vermittelt werden. Und das ist ja auch aus theoretischer Perspektive vielleicht durchaus sinnvoll, weil man damit ja im Grunde auch den Horizont an Möglichkeiten eröffnet. Wenn man die Grenzen kennt, kann man ja auch mit einer gewissen Abstraktionsfähigkeit ableiten, was sozusagen dann zwischen diesen Extremfällen passieren wird. Aber oft wird aus meiner Sicht eben zu wenig deutlich gemacht, dass es Extremfälle sind und dass man eigentlich jeden realen Markt irgendwie in der Mitte oder vielleicht etwas weiter links, etwas weiter rechts von der Mitte, aber auf jeden Fall weit von den Extremfällen entfernt einordnen muss.
Genau. Also hilfreich ist also sowas wie die vollkommene Konkurrenz. Also der vollkommene Markt als theoretisches Konstrukt ist ja hilfreich als Referenzsituation. Also wenn man zum Beispiel, wie du sagtest, ein Monopol betrachtet und feststellt, okay, wenn ich einen Markt habe mit einem Monopolisten oder wenn ich ein Monopol habe, ja, dann ist das unvollkommene Konkurrenz. Hier kommt es zu Marktversagen. Also die Wohlfahrt ist nicht maximal. Ja, was sie bei vollkommener Konkurrenz wäre. Und dann kann ich die Situation mit dem Monopol und die Wohlfahrt, die dort generiert wird, vergleichen mit diesem, wie gesagt, theoretischen Konstrukt vollkommener Konkurrenz. Ja, und hab dann einen Bezugspunkt. Ja, ohne dass ich davon ausgehen muss, dass es vollkommene Konkurrenz in der Reinform tatsächlich gibt.
Ja. Genau. Ja.
Aber was auch, du hattest gerade gesagt, dass es wichtig ist, positive von normativen Aussagen zu trennen. Also klar zu machen, dass oder sagen wir es mal anders, wenn, also VWL-Studenten, also wenn man ein VWL-Studium beginnt, dann möglicherweise ja mit, weil man was darüber lernen möchte, wie die Welt da draußen funktioniert in ökonomischer Hinsicht. Also du denkst dir, ich schreibe mich an der Uni ein, ich besuche verschiedene Vorlesungen und da wird mir dann beigebracht, ja, wie all diese Dinge zusammenhängen und funktionieren, die ich aktuell noch gar nicht verstehe. Und dann, vor allem wenn man in Kiel studiert, aber sicherlich auch an vielen anderen Unis, ja, dann beginnt man sein VWL-Studium und was einem in erster Linie beigebracht wird, ist dieses Handwerkszeug, das Ökonomen brauchen, um die Welt da draußen zu erklären. Ja, aber es, ohne dass man wirklich was über die Ergebnisse der ökonomischen Forschung lernt, sondern es wird einem erstmal das ganze Handwerkszeug beigebracht. Ja, also nicht nur Mathe, Statistik und so, sondern eben auch sowas wie ökonomische Modellierung.
Ja.
So, und da kommt dann, glaube ich, oft dann dieses Missverständnis her. Ne? Also das.
Oder wenn dann höchstens Forschungsergebnisse, die nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen. Ne? Das ist ja oft auch ein Problem bei Einführungsveranstaltungen, dass dann teilweise auch auf Basis von Lehrbüchern operiert wird, die eben auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Und die eben vieles, was an aktueller Forschung auch gemacht wurde, gerade auch wenn ich jetzt so an Experimentalökonomie denke, aber oder auch statistische Auswertungen, dass die da noch gar nicht verarbeitet sind. Und im Grunde zunächst mal eben mit einem Forschungsstand aus den 50ern, 60ern, sagen wir mal, gestartet wird. Und erst in den späteren Spezialveranstaltungen im Grunde die aktuellen Forschungserkenntnisse nahegebracht werden. Das halte ich auch durchaus so problematisch.
Ja, das stimmt. Das sind also all das, was man üblicherweise lernt, also so Neoklassik etc. Ja, das sind viele dieser Modelle, die dann in der englischsprachigen Literatur immer als Workhorse-Modelle, also Arbeitsgaul-Modelle bezeichnet werden oder ähnlich, weil die halt aktuell auch noch Anwendung finden. Ja, und neue Modelle. Ich weiß nicht, wie es in anderen Wissenschaften ist, aber natürlich braucht das einige Zeit, bis neue Ansätze, die müssen sich ja auch erstmal bewähren, die müssen ja auch mal, ja, die müssen ja auch erstmal empirisch überprüft werden, etc. Und
es ist natürlich auch so, dass neuere Ansätze in der Regel die Eigenschaft haben, dass sie mathematisch oder auch in anderer Form komplexer sind als die alten. Also eben auch nicht so elegant sind, was die Herleitung anbelangt unter Umständen und auch nicht so komfortabel, was das praktische Arbeiten mit ihnen anbelangt. Das ist, denke ich, auch mit ein Grund, warum klassische Theorien oder neoklassische in dem Fall sich nach wie vor in der praktischen angewandten Forschung große Beliebtheit erfreuen, weil wir eben auch am Ende dann auf funktionale Formen führen oder Schätzergebnisse, die sich relativ gut interpretieren lassen und die auch keinen so hohen Aufwand setzen, was zum Beispiel Rechenleistung oder Ähnliches anbelangt.
Kannst du dich denn noch ungefähr daran erinnern, warum oder wie es dazu kam, dass du beschlossen hast, VWL zu studieren?
Also ich habe ja mit Politikwissenschaft in der Tat angefangen, damals in Göttingen.
Ach ja.
Und hatte VWL als zweites Fach. Also ich habe Magister in der Tat noch studiert zunächst und zweifach Magister Politik VWL. Und dann habe ich aber relativ schnell in den ersten beiden Semestern gemerkt, dass mir VWL doch mehr liegt und ich auch mit der Art, wie es vermittelt wurde, besser leben konnte. Politik in Göttingen zumindest war sehr qualitativ, sehr argumentativ, könnte man sagen, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass jeder Professor eben seine Privatmeinung auch in den Einführungsvorlesungen vorrangig vertreten hat. Man im Grunde auf diesem Weg kaum einen Überblick über die aktuellen Erkenntnisse des Faches insgesamt gewinnen konnte und eben generell auch wenig Systematik in der Methodik vermittelt wurde. Das war eben auch in Göttingen VWL von Anfang an deutlich anders. Das hat mir einfach mehr gefallen, dass ich dann eben nach 2 Semestern auf VWL-Diplom übergewechselt bin.
Ah. Weißt du, aber wie kam es dazu, dass du dich überhaupt am Anfang für, auch wenn es im Magister in Kombination mit Politik war, für VWL entschieden hast?
Also ich habe mich immer für politische und gesellschaftliche Themen interessiert, auch schon in der Schulzeit. Ich hatte zu Anfang auch noch die Vorstellung, ich könnte vielleicht Journalist werden. Und naja, da das Journalistikstudium also erstmal einen sehr hohen NC aufweist und man zweitens ja auch so ein bisschen sagt, dass man als zukünftiger Journalist alles studieren kann außer Journalismus, habe ich mich dann doch eher für ein fachliches Studium entschieden. Und da lagen Politik und VWL als Fachgebiete einfach nahe.
Ja, ist interessant, weil es ist meiner Entscheidungsfindung tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, wir hatten ja, glaube ich, in unserer Nullnummer nur mal erzählt, dass wir uns hier von der Uni Kiel kennen, weil wir beide hier das, wir waren hier halt zusammen wissenschaftliche Mitarbeiter in einem Lehrstuhl, also ehemalige Kollegen. Aber studiert hast du eben ursprünglich in Göttingen, genau. Ne, weil du wahrscheinlich aus Niedersachsen kommst. Das war wahrscheinlich mit ein Grund dafür. Ich habe in Kiel schon studiert, also ich habe hier mein Diplom gemacht und ich habe auch mit dem VWL-Diplom begonnen. Aber das musste ich mir natürlich auch erstmal überlegen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich während SEC 1, also ich komme aus Nordrhein-Westfalen und während SEC 1, bin ich wahrscheinlich eher noch davon ausgegangen, dass ich in die naturwissenschaftlich-technische Richtung gehe. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also ich hatte dann das große Glück, dass ich nach der 10. Klasse für ein Jahr als Austauschschüler weggehen konnte. Und ich war dann damals ein Jahr in den USA und irgendwie kam in dieser Zeit, möglicherweise durch den Austausch, die Idee auf, was anderes zu machen. Oder zumindest ich glaube, ich war auch vorher schon politisch interessiert, aber ich glaube, dieses Austauschjahr hatte viel damit zu tun, dass ich am Ende dann VWL studiert habe. Ich bin dann irgendwann zurückgekommen, habe auch dann für Sek 2 die Schule gewechselt, also bin auf ein Berufskolleg gegangen oder Wirtschaftsgymnasium, wie es in anderen Ländern, glaube ich, heißt. Hab da mein allgemeines Abitur gemacht, aber im Bildungsgang Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen. Und hatte, also in dem Jahr in den USA, das war von 2000 bis 2001, das war genau die Zeit der Präsidentschaftswahlen. Also als ich rübergegangen bin, war Clinton noch Präsident. Und es lief dann die Schlussphase, die letzten 2-3 Monate des Wahlkampfes zwischen George W. Bush und damals Al Gore. Ja, das war die Sache mit den in Florida, wo sie massive Probleme hatten und so. Und letztendlich wurde Bush ja dann zum Präsidenten. So, und mich hat das irgendwie damals interessiert und ich war halt plötzlich irgendwie ein 16-Jähriger in einem fremden Land und irgendwie ist dann durch all das, ist glaube ich dieses, ist mein Interesse an politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen gewachsen. Und na, wie gesagt, dann habe ich mein Abitur eben im Bildungsgang Wirtschaftswissenschaften gemacht und habe dann tatsächlich habe dann beschlossen, dass ich eben nichts naturwissenschaftlich-technisches mache, dass ich auch keine Lehre mache, dass ich ein Studium beginne, habe mich noch gegen Sport entschieden, das ist eine andere Geschichte, aus sehr, sehr guten Gründen und am Ende, also die letzten beiden, die zur Wahl standen, waren bei mir tatsächlich auch VWL und Politologie. Und die Entscheidung ist bei mir, ich habe mich dann letztendlich für VWL entschieden, genau aus den Gründen, die du auch geschildert hast. Also ich hatte das Gefühl, dass Politik wahrscheinlich sehr qualitativ ist, ja, wahrscheinlich viel Ideengeschichte und so.
Und da wäre ich ja noch dankbar für gewesen, wenn wir ein bisschen Ideengeschichte zumindest vermittelt bekommen hätten.
Also.
Das war leider auch nicht der Fall.
Okay, aber meine Vermutung war, dass das VWL noch ein bisschen handfester ist und eher eine handfeste Wissenschaft ist, als Politologie und vielleicht eher was für mich. So, weil ich dachte, ja, ökonomische Daten fallen sicherlich massenweise an und ja, natürlich ist das alles sehr, sehr komplex. Also alles, wo der Mensch irgendwie involviert ist, ist äußerst komplex, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auf dem Gebiet wissenschaftlich arbeiten kann. So, und das, ja, so habe ich mich dann letztendlich für VWL entschieden. Aber die Sache, warum ich das mit dem Austauschjahr eigentlich erklärt hatte, also ich war dann später nochmal einen Sommer über Austauschschüler in Chile. Und wahrscheinlich hat sich darüber dann der Wunsch entwickelt, VWL mit einem internationalen Schwerpunkt zu studieren. Und dann habe ich eben damals beschlossen, also da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, Erlangen-Nürnberg hätte ich noch machen können oder eben Kiel. Und ich habe mich am Ende für Kiel entschieden und bin dann damals hierher gezogen. Und ja, genau, das war im Wesentlichen die Überlegung. Gut, ich wollte noch mal eben auf ein, zwei Dinge hinweisen. Und zwar gibt es einen Podcast, also wenn ihr gerade in der Situation seid, dass ihr entscheiden müsst oder entscheiden möchtet, was ihr studiert und eventuell VWL, es gibt einen Podcast, ich glaube, den gibt es im Audio- und Videoformat namens studienwahl.tv vom Küchenstudio. Und die haben vor ein paar Jahren eine Folge veröffentlicht zum VWL-Studium. Die werde ich in den Shownotes verlinken und sobald diese Episode hier erschienen ist, werde ich diese Studienwahl-Episode auch bei Kurvenschubser Plus hinzugefügt haben, also der Podcast-Kuration, auf die ich eingangs hingewiesen hatte. Außerdem gibt es übrigens in der Podcast-Sammlung deutschsprachiger Ökonomie-Podcasts, da habe ich übrigens einen Podcast hinzugefügt, der Uni Graz. Das ist ein Videopodcast, ich glaube aus dem Jahre 2010, der Veranstaltung Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Also, wen das interessiert, der kann sich das mal anschauen. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe mir nur irgendwie die erste halbe Stunde von der ersten Vorlesung mal angeschaut, um zu sehen, was die da machen. Die gehen das tatsächlich ganz anders an, als wir das hier in Kiel machen. Also die fangen an mit Adam Smith und dann geht es um, oder anfangen tun sie mit den Scholastikern und am Ende geht es dann um David Ricardo und John Maynard Keynes und so weiter. Und genau, während die Einführungsveranstaltung, die ich hier aus Kiel kenne, ist anders angelegt. Da geht es tatsächlich mehr um das Handwerkszeug, das wir eben schon mal beschrieben haben.
Also sozusagen eine historische Einführung und nicht so sehr eine systematische.
Ja, genau. Ich glaube, die Veranstaltung bei denen hieß ursprünglich auch mal politische Ökonomie. Und jetzt heißt sie, oder 2010 hieß sie Einführung in die Volkswirtschaftslehre.
Finde ich einen interessanten Ansatz. Wenn man auf dem Weg eben auch das Problem vermeiden kann, was wir angesprochen hatten, dass da irgendwelche Ergebnisse präsentiert werden, ohne dass die Studierenden zumindest zu dem Zeitpunkt abschätzen können, auf welchem Weg die generiert wurden und was da eben auch ideengeschichtlich für Methodenentwicklung dahinter steht. Das bekommst du ja automatisch mit, wenn du sozusagen mal chronologisch dir die Geschichte des ökonomischen Denkens von vorne bis hinten reinziehst.
Ja, ich meine, noch ist das ja durchaus machbar, dass eine Geschichte von, weiß nicht, zweieinhalb Jahrhunderten oder so, ich meine, die Ökonomie ist ja noch eine recht junge, eigenständige Wissenschaft und sich da einen Überblick zu verschaffen, ist glaube ich, gar nicht so aufwendig, wie man meinen könnte.
Ja. Auf jeden Fall einfacher als in Disziplinen die Philosophie, wo du dann irgendwie noch bis zu den alten Griechen zurückgehen musst.
Genau, aus der Philosophie ist ja die Ökonomie letztendlich entstanden. Ne? Also wenn man das so sagen kann.
Fast jede Wissenschaft.
Ja, sozusagen. Ja, da ist was dran. Ja gut, ansonsten gibt es natürlich auch jede Menge Literatur. Ich werde vielleicht mal ein paar Bücher verlinken. Wir hatten schon mal in einer anderen Episode darauf hingewiesen, dass es von Gregory Mankiw und Mark Taylor gibt es ein Buch namens Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Ich glaube, jetzt in der 6. Auflage oder so. Es gibt mehrere Bücher mit genau diesem Titel, also Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Wahrscheinlich genau damit da ein bisschen Verwirrung entsteht. Also Peter Bofinger, der gehört da noch zu den Wirtschaftsweisen? Ich glaube nicht mehr, ne? Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt
auch. Ich dachte schon, eigentlich.
Ja? Okay.
Ja, aber bin ich mir jetzt auch nicht 100% sicher.
Gut, kann sein, dann vielleicht gehört er noch dazu. Genau, der hat ein Buch herausgebracht, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, und dann gibt es von Mankiw und Taylor gibt es noch eins, das war mir nicht bekannt, Volkswirtschaftslehre für Schule, Studium und Beruf. Das ist auch erst irgendwie 2 Jahre alt oder so, weiß ich nicht genau, wie das angelegt ist, müsste ich mir alles nochmal anschauen. Und ja, wenn einen die Geschichte der ökonomischen Disziplin interessiert, dann kann man sich Einführungsvorlesung der Uni Graz, von der ich gerade berichtet hatte, mal anschauen. Da wird auf die relevante Literatur hingewiesen. Zum Beispiel Schumpeter hat ein Buch geschrieben, das, glaube ich, die Geschichte der ökonomischen Analyse heißt oder so, wo man einen guten Überblick über, naja, eben genau das bekommt, die Geschichte der ökonomischen Analyse. Gut, also wenn ich noch was anderes finde, was interessant sein könnte, um Eindruck davon zu bekommen, was man in einem VWL-Studium lernen könnte oder womit Volkswirte sich so befassen, werde ich das auch noch verlinken. So, also was wir letztendlich erklären wollten und jetzt auch schon teilweise getan haben, war, wie Ökonomen sich die Welt vorstellen. Also wenn theoretische Ökonomen hingehen und versuchen, einen Sachverhalt darzustellen, dann verwenden sie eben bestimmte Modelle. So. Und diese Modelle muss man sich im Wesentlichen vorstellen als Gleichungssysteme. Und die verschiedenen Gleichungen, wolltest du was sagen?
Ich wollte dir nur
zustimmen. Achso, okay. Das klang wie Protest. Genau, also ökonomische Modelle sind, kann man sich vorstellen, dass Gleichungssysteme und die verschiedenen Gleichungen oder Funktionen beschreiben zum Beispiel das Verhalten der verschiedenen Wirtschaftssubjekte. Also es gibt mindestens einen Markt für ein bestimmtes Gut. Dann gibt es eine Funktion, die das Angebot dieses Gutes beschreibt, also die Menge, die von diesem Gut angeboten wird, in Abhängigkeit von zumindest dem Preis dieses Gutes. Dann gibt es die Nachfrage nach diesem Gut und das für alle Märkte, die betrachtet werden. Und dann gibt es eben noch Gleichgewichtsbedingungen, die eben auch zu diesem Gleichungssystem gehören. Und so eine Gleichgewichtsbedingung für einen Markt kann zum Beispiel die sein, dass die angebotene Menge der nachgefragten Menge entsprechen muss. Also das ist üblicherweise, wenn wir von einem Marktgleichgewicht sprechen, dann meinen wir genau das. Also auf einem bestimmten Markt stellt sich genau der Preis ein, zu dem die angebotene Menge der nachgefragten entspricht. Und dann ist kein weiterer beidseitig vorteilhafter Tausch mehr möglich. Also es ist niemand mehr übrig, der noch eine Einheit anbieten oder nachfragen würde. Ja? Eventuell nimmt man dann noch eine Unterscheidung vor zwischen kurzer und langer Frist. Also zum Beispiel könnte man das kurzfristige Marktgleichgewicht könnte eben so aussehen, wie ich das eben beschrieben habe. Also die kurzfristige Gleichgewichtsbedingung ist Angebot gleich Nachfrage. In der langen Frist gibt es dann vielleicht noch eine andere Gleichgewichtsbedingung. Zum Beispiel könnte die Gleichgewichtsbedingung die sein, dass die Gewinne der Unternehmen, die auf diesem Markt anbieten, null sein müssen. Das heißt, langfristig treten so viele Unternehmen in den Markt ein oder aus dem Markt aus, dass unterm Strich all diese Unternehmen einen Gewinn von null machen und es dann eben keinen Anreiz gibt mehr für Marktein- oder Austritte. Das heißt, die Anzahl der Unternehmen auf diesem Markt ist dann Modell endogen, also ergibt sich aus dem Modell als solches.
Genau, das heißt ja mathematisch einfach, du hast dann im Grunde eine Unbekannte mehr, die du bestimmen musst, nämlich die Anzahl der Unternehmen auf dem Markt. Mhm. Dafür brauchst du eben eine weitere Gleichung. Das wäre in dem Fall, wie du schon gesagt hast, die Null-Gewinn-Bedingung, die eben in diesem langfristigen Gleichgewicht erfüllt sein muss.
Ja, genau. Ja, und dann, also wir beide kommen ja aus dem Bereich Regionalökonomik, Raumwirtschaft, ökonomische Geografie und so weiter. Und wenn man räumliche Modelle modelliert, dann kann es auch noch räumliche Gleichgewichte geben. Also wenn man wenn man ein Modell hat, in dem die Verteilung ökonomischer Aktivität mitmodelliert wird, dann gibt es möglicherweise eine Gleichgewichtsbedingung dafür, wann ein Zustand erreicht ist, in dem dann kein Wirtschaftssubjekt mehr einen Anreiz hat, irgendwie seinen Standort zu wechseln. Ja, also möglicherweise gibt es zwei verschiedene Regionen mit möglicherweise unterschiedlichen Wohlfahrtsniveaus und die Gleichgewichtsbedingung ist die, dass das Wohlfahrtsniveau in beiden Regionen gleich sein muss und solange das nicht der Fall ist, hat man Migration von der Region mit dem geringeren Wohlfahrtsniveau in die Region mit dem höheren Wohlfahrtsniveau.
Ne? Interessant vielleicht in dem Zusammenhang ist nochmal die Tatsache, dass man das ja wiederum von dem Argument differenzieren muss, inwieweit ein Gleichgewicht stabil oder instabil ist. Ne? Also was du beschreibst, ist ja erstmal eine Situation, wo wir uns schon im Gleichgewicht befinden. Und in der Tat, in der Hinsicht wäre ein Gleichgewicht so definiert, dass im Grunde keiner der Akteure, die für dieses Gleichgewicht eine Rolle spielen, einen Anreiz haben, von ihrem Verhalten abzuweichen, also das Gleichgewicht zu verlassen. Das impliziert aber noch nicht unbedingt, dass das Gleichgewicht stabil sein muss. Für Stabilität wäre es ja auch notwendig, dass man, wenn man sich jetzt in der Umgebung des Gleichgewichts befindet, auch zum Gleichgewicht hinstrebt. Das ist erst nochmal eine andere Eigenschaft als die Frage, inwieweit man im Gleichgewicht selbst sozusagen ein konformes Verhalten sicherstellen kann. Das ist, glaube ich, immer auch so ein Punkt, der Studenten schwerfällt zu unterscheiden, der aber, glaube ich, für das Verständnis wichtig ist, dass das wirklich zwei verschiedene Dinge sind.
Ja, das ist übrigens die Stabilität von Gleichgewichten. Ich hatte da mal was gelesen aus der Physik. Also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich hatte nur mal, also wenn die Bewegungen von Planeten und Himmelskörpern modelliert werden oder Sonnensystem und Umlaufbahnen etc. Ne? Also in dem Fall ist es natürlich dynamisch, weil du hast eben Bewegungen, aber dann gibt es wohl auch sowas wie Gleichgewichte. Ja? Also Gleichgewicht heißt stabile Umlaufbahnen aller Planeten oder so. Ja, und diese Gleichgewichte können auch stabil oder instabil sein. Stabil bedeutet dann, wenn ein Planet so leicht aus seiner Umlaufbahn rausgeschubst wird, ja, wird er dann zurück in seine Umlaufbahn gezogen und es ergibt sich wieder das alte Gleichgewicht. Oder führt dieser kleine Schubser dann dazu, dass das ganze System kollabiert und irgendwie plötzlich alles durcheinander fliegt, genau. Sozusagen. Ne? Das ist in unserem Fall noch ein bisschen leichter, weil wir diese Dynamik ja nicht haben, sondern wir Gleichgewichte betrachten und diese Gleichgewichte sind eben statisch. So, und damit sind wir auch bei dem nächsten Punkt, den ich mir notiert hatte, also eben der Unterscheidung zwischen Statik, komparativer Statik und Dynamik. Na, also diese Gleichgewichte, von denen wir jetzt eben gesprochen haben, das sind eben diese statischen Zustände. Mhm. Also wir stellen uns vor, dass alle Wirtschaftssubjekte ihr Verhalten ändern, solange sie die entsprechenden Anreize haben und durch diese Verhaltensänderungen bewegt sich dann die Ökonomie, die Volkswirtschaft hin zu einem Gleichgewicht, in dem dann eben der eine Zustand erreicht ist, wie du eben sagtest, wo dann keiner mehr einen Anreiz hat, irgendwie sein Verhalten zu ändern. Und das bezeichnen wir dann eben als Gleichgewicht. Und die Betrachtung eines solchen Gleichgewichts, das wäre dann eben Statik.
Ja? Genau. So. Und man sagt ja manchmal auch komparativ-statische Analyse. Wenn wir im Grunde in einem alten Gleichgewicht starten, dann irgendeine Art von exogenen Schock, also eine Art von Modell exogener Störung einführen, wie irgendwie Einführung einer Steuer, wenn es um politische Maßnahmen geht. Und dann eben überprüfen, in welchem neuen Gleichgewicht die Ökonomie dann irgendwann landen wird infolge dieser Störung. Und über den Vergleich von alten und neuen Gleichgewicht dann die Wirkung der jeweiligen Maßnahmen oder der jeweiligen Störung bewerten.
Genau.
Ohne uns jetzt irgendwie direkt mit dem Weg vom Alten ins Neue Gleichgewicht zu beschäftigen. Einfach wirklich nur ein statischer Vergleich zweier Zustände, altes und neues Gleichgewicht.
Genau, und wenn es kein exogener Schock ist, es könnte ja alles Mögliche sein, ne? Also das ist möglicherweise gibt es technologischen Fortschritt und die Unternehmen können jetzt günstiger produzieren oder die Präferenzen der Haushalte ändern sich. Oder es kann ja auch eine staatliche Maßnahme sein. Es kann eine Subvention oder Steuer eingeführt werden. Oder der Staat wie sagt man, führt eine geld- oder fiskalpolitische Maßnahme durch, ja. Also erhöht, reduziert die Geldmenge, erhöht die Staatsausgaben, erhöht die Steuern, was auch immer. Das sind alles Veränderungen im System, die dann dazu führen, dass das Ausgangsgleichgewicht dann üblicherweise kein Gleichgewicht mehr ist. Stattdessen stellt sich ein anderes Gleichgewicht ein. Also man hat zwei Gleichgewichte, zwei verschiedene statische Zustände. Und wenn man diese miteinander vergleicht, dann ist das eben komparative Statik. Genau. Und wenn man diesen Übergang, also wenn man nicht nur die beiden Gleichgewichte miteinander vergleicht, sondern genauer den Übergang vom einen zum anderen Gleichgewicht betrachten möchte, dann sprechen wir von Dynamik. Ja, dann haben wir auch keine einfachen Gleichungssysteme mehr, sondern Differentialgleichungssysteme und so. Da wird es dann methodisch auch ein bisschen komplizierter, weil man dann sowas wie Anpassungspfade und so berechnen möchte.
Ja. Du hast halt dann bei allen Variablen im Grunde einen weiteren Parameter dahinter, eben das T, der Faktor Zeit, dass natürlich dann jede Variable einen gewissen Zustand repräsentiert, der sich aber von Sekunde auf Sekunde oder von Jahr zu Jahr, nachdem wie der Modell gestaltet ist, auch ändern kann.
Genau. Das mit der Zeit ist auch so eine Sache, die kann auch immer ein bisschen, die kann eingangs ein bisschen verwirrend sein, wenn man nichts mit Dynamik macht, sondern nur mit Statik und komparativer Statik und man betrachtet zum Beispiel einen Markt und auf diesem Markt wird eine Menge X gehandelt im Gleichgewicht. Da wird dann ignoriert, dass das eine Menge X innerhalb irgendeiner beliebigen Zeitperiode ist oder so. Ne? Also das wird dann nicht weiter betrachtet und die Dynamik ist dann eben der Fortschritt der Zeit. Ja. Gut. Das ist, ich glaube, wenn wir das so erklären, ich glaube, die wahrscheinlich als Laie oder jemand, der da nichts mit zu tun hat, da stellt man sich wahrscheinlich vor, dass dann, dass diese Modelle grundsätzlich irgendwie mit Zahlen beworfen werden und dass man dann am Ende irgendwie ein quantitativ ein Ergebnis bekommt mit Mengen und Preisen und was nicht allem. Aber das muss natürlich nicht unbedingt so sein. Man kann ja auch durchaus qualitative Analysen durchführen, wo man ein parametrisiertes Modell hat, das man eben nicht mit Zahlen bewirft, ja, sondern wo man, ja, im Optimalfall kann man für verschiedene Größen algebraische Ergebnisse herleiten, ja, vielleicht auch nicht, ja, vielleicht muss man am Ende dann doch numerische Lösungen finden, aber zumindest kann man das Modell erstmal aufstellen. Ja, und wenn es dann nur um die komparative Statik geht, dann ist es oft so, dass im Vergleich von eben den zwei statischen Zuständen lediglich eine Aussage darüber getroffen wird, in welche Richtung sich die verschiedenen endogenen Größen jetzt entwickeln. Ne, also ist die eine gehandelte Menge gestiegen oder gefallen? Ist der eine Preis oder ist der Lohn gestiegen oder gefallen? Was auch immer das ist, ohne jetzt eine Aussage darüber zu treffen, was das Ausgangsniveau ist oder was das neue Niveau ist, weil es vielleicht erstmal nur darum geht, den Mechanismus als solchen zu verstehen. Und ein numerisches Beispiel wäre halt auch immer nur ein numerisches Beispiel. Wenn man ein Modell hat, wo man eine qualitative Analyse durchführt und sagen wir mal, man möchte am Ende einen Wohlfahrtseffekt ermitteln und man bekommt im Rahmen der qualitativen Analyse ein eindeutiges Ergebnis für, sagen wir mal, ein positives Vorzeichen, dann ist das eben kein Beispiel, sondern im Rahmen dieses Modells allgemeingültig.
Genau, das ist ja dann das Schöne an analytischen Lösungen, dass du im Grunde, indem du eben nicht bestimmten Parametern von vornherein bestimmte Zahlen zuordnen musst, sondern sie im Grunde als Parameter dann im Modell stehen lässt, dass du dann anhand der analytischen Lösungen sofort zeigen kannst, welchen Einfluss dieser oder jener Parameter mit seinem möglichen Wert auf das Endergebnis letztendlich ausübt. Also du musst eben sozusagen gar keine spezifischen Zahlen zuordnen, um deutlich machen zu können, welche Wirkung eben ein bestimmter Parameter ausübt.
Ja. Vielleicht sollten wir genauer erklären, wie ein solches Modell denn dann aufgebaut ist. Also wir haben jetzt schon von Märkten gesprochen und Wirtschaftsobjekten und so weiter. Üblicherweise steigt man in Einführungsveranstaltungen mit einem einfachen Flussdiagramm ein. Ja, also wenn man sich die Ökonomie folgendermaßen, also man kann sie sich folgendermaßen vorstellen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Wirtschaftsobjekten. Das sind zum einen die Haushalte oder Individuen, wie auch immer man die nennen möchte, oder Konsumenten. Ja, und andererseits sind das die Unternehmen. So, und die Haushalte, die sind die Eigentümer der verschiedenen Produktionsfaktoren, also der Inputs, die von den Unternehmen verwendet werden, um die verschiedenen Güter zu produzieren, die sie eben produzieren. Und diese Güter werden dann von den Unternehmen wiederum an die Haushalte verkauft und von den Haushalten dann verkonsumiert. Ja, deswegen Flussdiagramm, weil das ist letztendlich ein Diagramm mit vier Knoten. Ein Knoten sind die Haushalte, ein anderer sind die Unternehmen. Der dritte Knoten, das sind die Faktormärkte, also die Märkte, auf denen die Produktionsfaktoren, zum Beispiel die Arbeit, gehandelt werden. Und der vierte Knoten, das sind die Gütermärkte, also die Märkte, auf denen die Erzeugnisse der Unternehmen gehandelt werden. Und das ist, ja, das ist die einfachste Form des Flussdiagramms. Ja. So, und
also im Grunde so eine Art wie Energieerhaltungsgesetz, wenn man jetzt die Analogie zur Physik ziehen möchte, dass im Grunde alles, was irgendwo dann eingenommen wird, auch wieder ausgegeben wird. Das ist im Grunde eben das System in sich geschlossen, das ist ein geschlossener Kreislauf, in dem nichts verloren geht, in dem auch nichts von außen hinzukommt, in dem alles, was irgendwo verwendet wird, auch anderswo eine Quelle hat und umgekehrt. Und im Grunde dann eben über diese Geschlossenheit ja dann auch eine Wechselwirkung, eine Vernetzung zwischen den einzelnen Märkten wie Gütermärkte, Faktormärkte erzeugt wird.
Ja, und außerdem ist es bei all diesen Flüssen, also zum einen den oder Strömen, also bei den Güterströmen und bei den Geldströmen so, dass die natürlich entgegengesetzt verlaufen. Also immer, wenn man einen Güterstrom hat, dann läuft dem entgegengesetzt eben ein monetärer, also ein Geldstrom. Zum Beispiel die Haushalte bieten auf den Faktormärkten ihre Arbeit an. Das heißt, wir haben einen Güterstrom von den Haushalten zu den Faktormärkten. Und dem entgegengesetzt gibt es eben einen monetären Strom. Das sind die Entgelte, das ist der Arbeitslohn, der von den Unternehmen aus über die Faktormärkte dann bei den Haushalten ankommt. Und genau, geschlossener Kreislauf bedeutet dann in seiner Konsequenz eben, dass wenn man all die, wenn man die eingehenden und ausgehenden Ströme an den verschiedenen Knoten in diesem Flussdiagramm aufaddiert, dann kommt man, oder wenn man sie vergleicht, kommt man immer zu einem Saldo von Null. Also, weil jedem eingehenden Strom auch immer ein gleich großer ausgehender Strom entgegensteht. Also zu jeder Transaktion gehören ja zwei Seiten. So, und dieses einfache Modell lässt sich dann noch erweitern. Also zum Beispiel könnte es sein, dass man Vorleistungen mitmodellieren möchte. Also Vorleistungen sind Güter, die von den Unternehmen produziert werden und dann aber von anderen Unternehmen verwendet werden in der Produktion von was auch immer die dann produzieren. Ja, also es könnte einen Markt geben, ja, oder es könnte die den Markt für Energieerzeugung geben und die verkaufen die erzeugte Energie. Ja gut, erzeugte Energie.
Die umgewandelte
Energie. Ja, die umgewandelte Energie. Ne? Also die verkaufen den Strom, sagen wir mal, nicht nur an die Endkonsumenten, die Haushalte, sondern sie verkaufen den Strom eben auch an andere Unternehmen, die den dann einsetzen, um wiederum was anderes zu produzieren. Wobei ich, ja, Strom, weiß ich gar nicht, ob man das streng genommen als Vorleistung bezeichnen würde, aber eine Vorleistung könnte ja auch etwas sein, was...
Ja, Vorleistung wäre für mich eigentlich im weitesten Sinne alles, was kein Endprodukt darstellt.
Ja.
Gut, Energie geht natürlich jetzt nicht unmittelbar sozusagen in weitere Produkte ein. Das ist dann ja eher ein Produktionsfaktor in der Produktion anderer Güter.
Gut,
aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, denke ich, wie man das jetzt deklariert. Der Punkt ist ja, denke ich, dass das eben auch innerhalb der Ökonomie Input-Output-Beziehungen zwischen Unternehmen verschiedener oder auch derselben Sektoren geben kann. Dass das natürlich die Sache nochmal ein bisschen verkompliziert, dass man eben nicht nur Märkte hat für Endprodukte, in denen sich Unternehmen und Konsumenten gegenüberstehen, sondern eben auch Märkte für Vorleistungen oder Produktionsfaktoren oder Investitionsgüter, in der unter Umständen eben Unternehmen auf beiden Marktseiten präsent sein können.
Ja, genau. Ja, also nur, damit ich das nicht verwirrt habe oder so, eine andere Vorleistung könnte dann ja somit sein, dass ein Unternehmen zum Beispiel Fahrradbremsen herstellt und diese ausschließlich an Fahrradproduzenten verkauft, die diese dann wiederum an ihren Fahrrädern verbauen, die letztendlich an die Endkonsumenten verkauft werden. Ne? Ja, eine andere Erweiterung dieses Flussdiagrammes könnte zum Beispiel der Staat sein. Also der Staat könnte selber Ausgaben tätigen, also die sogenannten Staatsausgaben natürlich. Er erhebt möglicherweise Steuern oder zahlt Subventionen. Wenn die jeweils nicht übereinpassen, also falls es einen Überschuss des Staatshaushaltes gibt oder ein Budgetdefizit, dann fragt der Staat noch Kredite nach auf dem Geldmarkt oder bietet Kredite an. Das könnte man eventuell noch mit modellieren. Ja, möglicherweise, also alles das, was wir jetzt beschrieben haben, wäre ja eine bestimmte Volkswirtschaft, ja, eine geschlossene Volkswirtschaft. Also, wenn wir geschlossene Volkswirtschaft sagen, meinen wir eine Volkswirtschaft, die keinen Handel treibt mit irgendwelchen anderen Volkswirtschaften, sondern komplett autark ist. Aber wenn man das nicht möchte, wenn man eine offene Volkswirtschaft modellieren möchte, dann muss man in diesem Flussdiagramm eben auch noch den Rest der Welt oder eben bestimmte andere Volkswirtschaften modellieren. Also Rest der Welt wäre, ist ja nicht klar, was man damit meint. Ne? Also wenn man nicht die anderen Länder alle für sich oder die anderen Volkswirtschaften alle für sich einzeln modelliert, dann modelliert man vielleicht einfach nur eine repräsentative Volkswirtschaft.
Im Grunde ein Shortcut im Modell, so würde ich es sehen.
Ja.
Und das macht halt vor allem dann Sinn, wenn man jetzt sich jetzt im Speziellen für eine kleine Volkswirtschaft interessiert, die dann sozusagen dem Rest der Welt gegenübersteht. Und die eben ja mehr oder weniger gebunden ist an das, was sozusagen im Rest der Welt geschieht, was die Entwicklung von Preisen anbelangt, auch von Faktorpreisen, von Güterpreisen, dann ist das eben eine Möglichkeit, sozusagen dieser kleinen Volkswirtschaft einem großen Rest der Welt gegenüberzustellen, der dann über entsprechende Parameter dann auch Bedingungen setzt, die dann wiederum die Märkte in der kleinen Volkswirtschaft beeinflussen.
Und das ist natürlich nicht die einzige Stelle, wo man bestimmte Sachverhalte vereinfachend modellieren möchte. Ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber bei den Haushalten könnte es zum Beispiel so sein, dass man alle Haushalte zusammenfasst zu einem repräsentativen Haushalt. Also man hat zum Beispiel ein räumliches Modell oder ein Mehrregionenmodell. Und dann nimmt man an, dass es pro Region einen repräsentativen Haushalt gibt. Das kann man zum Beispiel machen, wenn die Präferenzen der Haushalte homothetisch sind. Wie gesagt, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber bei homothetischen Präferenzen, da wäre es eben so, dass die Mengen der verschiedenen Güter, die von diesem Haushalt nachgefragt werden, proportional sind zum Einkommen zu den Einkommen der Haushalte. Und dann macht es eben keinen Unterschied, ob man n verschiedene Haushalte modelliert oder einen repräsentativen Haushalt.
Genau.
Genauso könnte es sein bei Unternehmen, wenn man konstante Skalenerträge hat. Also das bedeutet keine Größenvorteile in der Produktion, und anderen Gegebenheiten, dass man das Angebot auf einem bestimmten Markt darstellt, ja, wobei ja durch ein repräsentatives Unternehmen jetzt nicht vielleicht, aber es ist es wäre dann vielleicht eher so, dass die Anzahl der Unternehmen gar nicht bestimmbar ist, ne, weil es beliebig viele Unternehmen sein können.
Das würde halt nicht heißen, dass wir davon ausgehen würden, es gibt nur ein Unternehmen in der jeweiligen Sektor, also einen Monopolisten, sondern im Grunde würde ja dann dieses repräsentative Unternehmen für die Anbieter in Summe stehen. Und zwar, wenn wir jetzt von vollkommener Konkurrenz ausgehen, sogar für unendlich viele Anbieter. Ja, insofern sollte man jetzt ein repräsentatives Unternehmen nicht mit einer Monopolsituation verwechseln.
Genau. Ja, und dann können wir vielleicht noch etwas genauer darauf eingehen, wie das Verhalten der Wirtschaftsobjekte dann modelliert werden würde. Also bei den Haushalten, wo wir gerade bei Vereinfachungen sind, üblicherweise, ich weiß nicht, ob du schon mal mit so Sachen wie Discrete Choice oder so gearbeitet hast. Ich persönlich nicht wirklich. Ja, aber wenn wir...
Persönlich noch nicht, aber gut, man liest es halt, ne?
Ja. Also das, was wir versuchen zu erklären, also wenn wir von der Nachfrage nach einem bestimmten Gut sprechen, dann wird da üblicherweise angenommen, dass vollständige Teilbarkeit vorliegt. Also die Einheiten müssen nicht abzählbar sein des gehandelten Gutes. Die Wahl der Einheiten ist ja sowieso recht beliebig. Ja, aber die Einheiten oder die Mengen der verschiedenen Güter werden eben nicht auf diskreten Skalen gemessen, sondern das ist eben stetig und dann hat man eben auch eine stetige Nachfragefunktion, eine stetige Angebotsfunktion. Das macht das Leben einfach ein bisschen leichter. Gut, also wenn man das Verhalten modelliert, zum Beispiel von Haushalten, dann unterstellt man bei diesen Haushalten bestimmte Präferenzen unter bestimmten Voraussetzungen kann man aus diesen, also wenn bestimmte Axiome wenn bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt sind, lassen sich Präferenzstrukturen darstellen durch sogenannte Nutzenfunktionen. Also eine Nutzenfunktion gibt ein bestimmtes Nutzenniveau an, das aus dem Konsum der verschiedenen Güter resultiert. Also die abhängige Variable ist das Nutzenniveau und die unabhängigen Variablen sind die Mengen der verschiedenen Konsumgüter. Und jeder Haushalt versucht, den höchstmöglichen Nutzen zu erzielen, also er maximiert seinen eigenen Nutzen, aber eben unter einer Nebenbedingung. Und die Nebenbedingung ist eben ist die sogenannte Budgetrestriktion, denn im Haushalt steht nur ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung und außerdem sind die Preise der verschiedenen Güter eben üblicherweise positiv. Mhm. Ne?
Oder wenn man es jetzt noch etwas allgemeiner fasst, das Modell, und auch die Faktormärkte noch mit einfließen lässt, wäre es eben nicht, dass das Einkommen, was exogen schon da wäre, sondern eben eine gewisse Faktorausstattung. Und das heißt zum Beispiel eine gewisse Fähigkeit, über so und so viele Stunden Arbeitsleistung im Monat zu erbringen und damit dann einen gewissen Lohn zu generieren, der dann wiederum für den Konsum von Gütern eingesetzt werden kann. Ja. Das wäre eben noch eine etwas umfassende Betrachtungsweise, dass man nicht mit dem Einkommen Geldgrößen startet, sondern mit einer gewissen Faktorausstattung, also einem potenziellen Faktorangebot, was Arbeitskraft, aber was auch Kapital anbelangen kann, was dann wiederum vom Haushalt so eingesetzt werden kann, dass ein Einkommen entsteht, das über den Konsum wiederum den Nutzen maximiert.
Es ist interessanterweise ist es ja auch so, wenn man dann ein solches, zumindest ein allgemeines Gleichgewichtsmodell hat, was es genau ist, da kommen wir gleich nochmal zu, dann ist es ja so, dass also wir hatten ja gesagt, die Modelle sind muss man sich vorstellen, als Gleichungssysteme und für diese Gleichungssysteme gibt es üblicherweise eben eine Lösung und das ist dieses Gleichgewicht. Aber die Preise, und dazu zählen sowohl die Güterpreise als auch eben die Faktorpreise, für all diese Preise gibt es dann gar keine eindeutige Lösung, sondern es gibt nur eine eindeutige Lösung für all die relativen Preise. Ne? Also die Austauschverhältnisse zwischen zwei Gütern oder einem Gut und einem Produktionsfaktor. Und dann würde man so vorgehen, dass man ein Gut wählt, das man als numerär bezeichnet. Das bedeutet, der Preis dieses einen Gutes wird auf 1 gesetzt und somit werden die Preise aller anderen Güter in Einheiten dieses einen Numerärgutes gemessen. Also die Preise, die man dann hat, sind reale Austauschverhältnisse. Ja, also so wie du gerade gesagt hast, also die Haushalte verfügen über Produktionsfaktoren, die sie letztendlich eintauschen gegen Konsumgüter.
Ja, das heißt ja im Grunde, dass es in dieser Art von Modellen eigentlich sowas wie Geld oder überhaupt nominale Werte gar nicht gibt. Also wie du schon richtig gesagt hast, im Grunde betrachten wir alles immer in Austauschverhältnissen von realen Größen. Das heißt, die Güter können gegeneinander getauscht werden über das Preisverhältnis, was letztendlich ja auch eine Art von Mengenverhältnis ist, wenn man das Ganze mal als Verhältnis mathematisch aufschreibt. Das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Faktoren, die eingesetzt werden und für die Preise, die die Konsumenten zahlen. Im Grunde geht es implizit immer um einen Gütertausch, der dahinter steht. Mhm. Geld als solches spielt da gar keine Rolle.
Genau. Also Geld ist nur ein Mittel zum Zweck. Ja. Also ein Tauschmittel, beziehungsweise eben auch eine Recheneinheit.
Das lässt sich in solchen Modellen auch sehr einfach dadurch zeigen, dass man einfach mal alle Preise proportional erhöht, sich real gar nichts tut. Also ja. Die Allokation der Faktoren und Güter komplett identisch bleibt. Weil im Endeffekt eben der absolute Preis als solcher dann auch keine Bedeutung hat, sondern es geht immer um die Preisverhältnisse, die alles bestimmen.
Genau, und die Preisverhältnisse oder relativen Preise bleiben ja nun mal unverändert, wenn man alle Preise, also alle absoluten Preise proportional erhöht. Also wenn man alle Preise verdoppelt.
Wenn man denselben Faktor eben erhöht, dann bleibt das Verhältnis unverändert.
Genau. Ist ja auch eigentlich nicht so schwer vorstellbar, ne? Also wenn ich jetzt rausgehe und einen Euro für einen Kaffee zahle, dann ist dieser Preis von 1 Euro ja vollkommen bedeutungslos, wenn ich keine anderen Preise kenne, beziehungsweise es keine anderen Preise gibt. Ne? Also was 1 Euro ist, weiß ich ja nur. Also den Wert eines Euros kann ich ja nur einschätzen, weil ich die Preise anderer Güter auch noch kenne. Und letztendlich hilft mir das dabei, dann reale Austauschverhältnisse zu beurteilen, weil ich weiß, wenn ich für den Kaffee 1 Euro ausgegeben habe und ich dann zum Bäcker gehe, dann kann ich mir mit dem Euro nicht noch 2 Brötchen kaufen, weil den Euro habe ich ja nicht mehr. Und das Austauschverhältnis ist dann eben 1 Kaffee für 2 Brötchen. So.
Das merken wir dann ja alle sehr schnell, wenn wir im Ausland unterwegs sind, also dann eben ein Land, wo eine andere Währung gilt, dass wir damit ja auch erstmal nichts anfangen können mit den Preisen, solange wir uns noch kein Bild gemacht haben vom allgemeinen Preisniveau im Land. Erst dann können wir sinnvoller unsere Konsumentscheidungen treffen.
Genau. Ja. Gut. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo wir sind. Achso, zu den Unternehmen hatten wir, glaube ich, noch nichts gesagt. Also wenn wir das Verhalten der Unternehmen modellieren, dann haben wir auch ein Optimierungsproblem, so wie bei den Haushalten, die eben ihren Nutzen maximieren. Nur das Optimierungsproblem bei den Unternehmen sieht eben so aus, dass die Unternehmen annahmegemäß ihren Gewinn maximieren. So, und da gibt es verschiedene Bestimmungsgrößen, die da relevant sind. Zum einen ist das natürlich der Preis, zu dem das produzierte Gut abgesetzt werden kann auf dem entsprechenden Gütermarkt. Und zum anderen ist das die komplette Kostenstruktur. Also zur Kostenstruktur gehört die Produktionstechnologie natürlich, die beschreibt, wie viel von welchen Produktionsfaktoren ich einsetzen muss, um wie viel von dem Output zu produzieren. Und dann natürlich die Faktorpreise, also die Preise der Inputs, zum Beispiel der Stunden oder der Lohn oder das Gehalt von Arbeit, ja, das können Bodenpreise sein, Mieten, das kann Zinssatz sein, also der Preis von Kapital, was auch immer. So, und genau, und diese Produktionstechnologie ist eben die Nebenbedingung, unter der die Unternehmen ihren Gewinn maximieren. Und Gewinnmaximierung bedeutet gleichzeitig also oder Gewinnmaximierung bedeutet dann hier die Produktions-, also die Output-Menge zu wählen, bei der der erzielte Gewinn des Unternehmens maximal ist. Ja, eventuell, ja, also wenn wir einen Wettbewerbsmarkt haben, von dem wir eingangs schon gesprochen hatten, dann haben wir ein Preisnehmer- bzw. Mengenanpasserverhalten des Unternehmens. Also wir gehen dann davon aus, dass das Unternehmen, das einzelne Unternehmen keinen nennenswerten Einfluss auf den Outputpreis hat, sondern halt damit so konfrontiert ist, den einfach nur hinnehmen kann. Ja, deswegen Preisnehmer bzw. Mengenanpasser. Das Unternehmen wählt dann nur die Menge, die es selber anbietet und muss dabei eben die gesamte
Kosten. Den Preis eben als gegeben an.
Das, ja.
Was mit Preisnehmer gemeint, dass man das Unternehmen nimmt den Preis so hin und passt die eigene Menge an diesen gegebenen Preis an, so dass eben zu diesem Preis und zu dieser Menge der eigene Gewinn maximiert wird. Ja. Und du sagtest Wahl der Output-Menge, es ist ja zugleich aber auch ja die Wahl des optimalen Input-Mixes, des Faktor-Mixes für die Produktion der gegebenen Menge. Also im Grunde ist es ja eine Art von zweistufiger Entscheidung. Erstmal eben die Frage, mit welchem Input-Mix kann ich kostenminimierend gewisse Output-Menge produzieren? Mhm. Und dann im Grunde eben damit zusammenhängt die Frage, was denn nun die gewinnmaximierende Output-Menge ist. Im Endeffekt wird man dann eben die gewinnmaximierende Output-Menge wählen und diese mit dem Input-Mix herstellen, der für die jeweilige Menge kostenminimierend ist.
Genau.
Also bei insofern kommt ja eben nicht nur der Output-Preis ins Spiel als Parameter für die Entscheidungsfindung, sondern auch die Preise der für die Produktion relevanten Inputs, also die Gehälter, Löhne und Zinsen für die Ausleihe von Kapital.
Genau, also im zweiten Schritt bei der Gewinnmaximierung kommt der Output-Preis ins Spiel, aber bei der Kostenminimierung eben noch nicht, weil die Absatzseite ja noch komplett ignoriert werden kann. Also das ist ja letztendlich die rein technologische Betrachtung. Also die Frage ist natürlich auch, hat das Unternehmen einen Einfluss auf die Faktorpreise? Möglicherweise auch da nicht. Aber zumindest die Absatzseite wird an dem Punkt ja noch komplett ignoriert. Ja, und nur die Beschaffungsseite, also was die Produktionsfaktoren geht und eben die Produktion des Gutes. Ja. Genau. Das heißt, man kann an der Stelle für jede beliebige Output-Menge eine kostenminimierende Input-Kombination wählen. Und im zweiten Schritt bei der Gewinnmaximierung wählt man eben diese eine Output-Menge, bei der dann der Gewinn maximal ist. Ne? Genau, das ist im Groben das Verhalten der Haushalte und der Unternehmen. Manchmal ist es noch so, dass man von einem wohlfahrtsmaximierenden sozialen Planer ausgeht. Also man stellt sich vor, es gibt eine Instanz, die Intention hat, die allgemeine Wohlfahrt einer Volkswirtschaft zu maximieren. Das kann ja vom Marktergebnis abweichen und überlegt man eben, wie dieser soziale Planer sich denn verhalten würde und was für ein Wohlfahrtsniveau dann möglicherweise am Ende dabei herauskommen würde. Ja. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Ich weiß nicht, ob wir da groß drauf eingehen wollen. Das ist, wenn man irgendwie wohlfahrtsökonomische Analysen durchführt, kommt das manchmal vor.
Ja, vielleicht können wir das ja in späteren Folgen nochmal einfließen lassen, wenn es um konkrete Anwendungsfragen geht.
Ja, denke ich.
So ist es, glaube ich, ein bisschen zu abstrakt, sich das vorzustellen, was der soziale Planer genau macht.
Ja, denke ich auch. Dann sind wir eigentlich schon, ja, kommen wir so langsam dem Ende nahe. Wir sollten noch einmal, vor allem, weil ich es gerade schon mal kurz erwähnt hatte, also gerade hatte ich allgemeine Gleichgewichtsmodelle erwähnt. Im Gegensatz zu allgemeinen Gleichgewichtsmodellen gibt es eben auch partielle Gleichgewichtsmodelle. Bei allgemeinen Gleichgewichtsmodellen, da ist es so, dass es in diesen Modellen nichts geben darf, was einfach dieses Modell verlässt. Also es darf nichts geben, was einfach ins Nichts verschwindet, und es darf nichts geben, was einfach aus dem Nichts auftaucht. Also weder ein monetärer Strom noch irgendein Güterstrom, sondern zu jeder Transaktion gehören immer zwei Seiten. Ja, wenn die eine Seite eine Ausgabe tätigt, dann muss das gleichzeitig eine Einnahme für jemand anderen in diesem Modell darstellen. Und partielles Gleichgewichtsmodell ist eben alles, was kein allgemeines Gleichgewichtsmodell ist. Bei partiellen Gleichgewichtsmodellen nimmt man Ausschnitte, um so eine einfachere Analyse durchführen zu können. Und da ignoriert man dann, dass sich in diesem partiellen Modell bestimmte Größen verändern, die dann keine weiteren Auswirkungen auf irgendwelche anderen Aspekte haben.
Also man ignoriert ja im Grunde eine Reihe von Rückwirkungen, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen den Größen ergeben können.
Genau, also zum Beispiel, wenn wir den Haushalt haben, der seinen Nutzen maximiert und bestimmte Güter nachfragt, da hatte ich ja gerade gesagt, dass dessen Nebenbedingung die Budgetrestriktion ist. Also er verfügt über ein gewisses Einkommen, das er verwenden kann, um all diese Güter zu kaufen. Und in einem partiellen Gleichgewichtsmodell könnte es so sein, dass dieses Einkommen einfach gegeben ist und es gar nicht weiter erklärt wird, wo dieses Einkommen denn überhaupt herkommt. In einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell ginge das nicht. In einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell würde das Einkommen dann zum Beispiel aus dem Arbeitslohn resultieren. Also der Haushalt bietet seine Arbeitskraft an, erhält dafür einen Arbeitslohn und den kann er wiederum verwenden für den Erwerb der Konsumgüter. Ne, das ist genau das, was du gerade schon mal gesagt hattest.
Das wäre ein Beispiel für ein allgemeines Gleichgewichtsmodell. Im partiellen Modell würdest du eben eine Reihe von, ja, Größen, die eigentlich Variablen darstellen, also die entscheidungsrelevant sind, in Parameter letztendlich umformen. Also dann wäre eben das Arbeitsangebot ein fester Parameter. Wir wissen, dass der Haushalt so und so viele Stunden im Monat arbeiten wird. Das determiniert wiederum auch schon den Lohnsatz und das Einkommen fest, dass man auf die Weise eben den Faktormarkt aus der weiteren Betrachtung ausschließt.
Ja, genau. Ich gucke gerade meine restlichen Notizen durch. Ich glaube, das haben wir im Wesentlichen alles abgehandelt. Vielleicht nur noch einmal der Hinweis. Es gibt ja die Disziplinen der Mikroökonomik und der Makroökonomik. Das ist mit den partiellen und allgemeinen Gleichgewichtsmodellen nicht zu verwechseln. Das wird manchmal, ist so mein Gefühl, manchmal so verstanden, dass partielle Gleichgewichtsmodelle in der Mikroökonomik vorkommen und die Makroökonomik sich mit allgemeinen Gleichgewichtsmodellen befasst. Das ist keineswegs so. Also es gibt durchaus mikroökonomische allgemeine Gleichgewichtsmodelle und makroökonomische partielle Gleichgewichtsmodelle. Ja, das ist nur, die Mikroökonomik befasst sich in erster Linie mit einzelnen Wirtschaftssubjekten und einzelnen Märkten, also dem Verhalten von Haushalten und Unternehmen und eben dem Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage auf einzelnen Märkten. Und die Makroökonomik befasst sich mit aggregierten Größen, also sowas wie dem allgemeinen Preisniveau oder dem Bruttoinlandsprodukt der Inflation etc. und dem und Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen des Staates. Gut. Haben wir noch irgendwas Wesentliches vergessen?
Ja, man könnte jetzt natürlich locker nochmal 3 Stunden länger diskutieren über die Spezifika bestimmter Modellfamilien.
Ja.
Aber ich denke, das ist dann wirklich interessant, wenn man sich das im Zusammenhang mit Anwendungsfragen nochmal näher anschaut, also mit wirtschaftspolitisch relevanten Fragen. Da fällt es auch leichter, denke ich, die Besonderheiten und Vor- und Nachteile bestimmter Modellklassen, Modellfamilien nochmal sich vor Augen zu führen.
Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht ist diese Episode eine ganz gute Grundlage für das, was wir in den kommenden Episoden noch so machen. Und eventuell werden wir dann hier drauf einfach nochmal verweisen, Also im Sinne von, das haben wir schon mal versucht zu erklären. Müssen
jetzt nicht nochmal alles neu erklären.
Genau, das wisst ihr doch schon. Das ist natürlich, also wenn wir das, was wir jetzt gerade ohne visuelle Hilfsmittel und so weiter zu erklären versucht haben. Ich meine, wenn man sich das anhört und man der Meinung ist, dass das irgendwie alles ein bisschen trocken und schwer nachvollziehbar ist, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Ich war ja auch mal Erstsemesterstudent. Aber das ist halt so das Handwerk, das man dann vielleicht erlernen muss, ne? Also das, was wir jetzt versucht haben zu umreißen, das sind ja, ich meine, also so in der Kombination habe ich das nie irgendwo beigebracht bekommen, sondern das sind
geht mir ähnlich, ja.
Im ersten Semester sieht man sowas wie ein Flussdiagramm und man bekommt dann irgendwelche Angebots-Nachfrage-Diagramme aufgezeichnet und dass das ein partielles Gleichgewicht ist, da wird dann noch nicht drauf eingegangen und dass das dann in späteren Fachsemestern ergänzt wird, um dann letztendlich ein allgemeines Gleichgewicht zu ergeben und so. Das weiß man an dem Punkt ja noch nicht und ich kann vollkommen verstehen, dass das eine Zeit lang recht frustrierend ist, weil es zum einen recht trocken ist und da muss man schon an sich irgendwie mit klarkommen, also mit der ganzen Mathematik dahinter und dem Modelldenken. Und es erschließt sich einem erst so im Laufe der Jahre, ne? Einfach dadurch, dass man viele verschiedene Dinge sieht und dann irgendwann fügt sich das so langsam.
Naja, man kriegt irgendwie jede Menge Puzzleteile serviert zu Anfang und das Bild, das daraus entsteht, das wächst eben auch nur langsam.
Ja. Ja, gut, aber ich, also ich meine, wenn die Ökonomie eine ernstzunehmende Wissenschaft sein möchte, dann muss sie sich auch handfester qualitativer und quantitativer Methoden bemühen. Ja. Ne? Und dann ist es auch, ja, dann müssen die halt auch im Studium schon vermittelt werden. Da reicht es dann nicht aus, das erst den Leuten beizubringen, die dann vielleicht mal eine Promotion beginnen oder so. Sondern das ist dann einfach Handwerkszeug.
Ja.
Ne, und das gibt es in anderen Disziplinen auch. Ich verstehe natürlich, wenn man zum Beispiel Physik oder Chemie studiert oder andere naturwissenschaftlich-technische Fächer, da sprechen wir von so alten Disziplinen und eben auch von Disziplinen, die mit Naturgesetzen hantieren. Mhm. Da hat man sicherlich eher das Gefühl, dass man auch ganz wirklich was lernt darüber, wie die Dinge sind und wie die Dinge zusammenhängen und funktionieren und nicht nur, wie man...
Weil es eben experimentell unmittelbar nachprüfbar ist in der Regel. Es sei denn, wir reden jetzt über Quantenphysik, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber auch da gibt es ja zumindest prinzipiell die Möglichkeit, es auch empirisch zu prüfen.
Ja, genau. Also die theoretische Möglichkeit gibt es ja bei uns des Öfteren auch, aber...
Aber es ist eben schwierig, ne? Weil, wie du zu Anfang schon gesagt hast, wir ja immer über Menschen reden in dem Zusammenhang und menschliche Verhaltensweisen sind nun mal naturgemäß komplex und vor allem auch einer Vielzahl an externen Störfaktoren unterworfen, die sich natürlich nie alle in einem Modell abbilden lassen und die auch gar nicht abgebildet werden sollten, weil wir ja schon festgestellt hatten, Modelle sollen vereinfachte Abbilder der Realität sein. Man möchte da ja gerade die Spreu vom Weizen trennen, die auf das Wesentliche fokussieren und von all dem abstrahieren, was zwar in der Realität unbestreitbar eine Rolle spielt, aber für das Verständnis eines spezifischen Problems eher ablenkend wirkt, weil es eben nicht den Kern darstellt.
Ja. Und im Rahmen von zum Beispiel qualitativen Analysen, ich meine, ist das ja auch ein naheliegendes Vorgehen, ne? Also du abstrahierst erstmal sehr stark von der Realität und gehst von so Sachen wie vollkommener Konkurrenz aus und der Vollbeschäftigung der Produktionsfaktoren und so weiter. Ja, und dann kommst du vielleicht zu einem eindeutigen Ergebnis für was auch immer du da untersuchst. Ja, und dann machst du dich Stück für Stück an die Arbeit und guckst, inwiefern dieses Ergebnis denn von den einzelnen Annahmen, die du da getroffen hast, abhängt und ob sich das Ergebnis vielleicht nennenswert ändert, wenn du eine bestimmte Annahme änderst oder invertierst oder wie auch immer. Ja, gut. Ich wüsste nicht, was wir noch vergessen haben, zumindest nichts Wichtiges. Also würde ich sagen, machen wir das Ding hier erstmal zu. Mhm. Ne? Oder hast du noch was?
Nö, so spontan nicht. Klar, theoretisch könnte man noch über vieles reden, aber ich glaube, für heute ist das erstmal genug an Wissensvermittlung.
Gut. Wir hatten in dieser Folge übrigens ein paar kleine Aussetzer zwischendurch auf deiner Tonspur. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wird in Zukunft hoffentlich nicht mehr vorkommen und wir melden uns wieder, wenn wir uns wieder melden, möglichst bald. Und erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode der Kurvenschubser.
Ja, besten Dank auch von meiner Seite. Bis demnächst.
Tschüss.